Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Jeder vierte Deutsche hört inzwischen Podcasts.
Das Smartphone ist inzwischen das Top-Konsumgerät für Nachrichten.
Und die Deutschen mögen ihre Nachrichten möglichst neutral, ganz anders als in einigen Nachbarländern.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien, denn wir analysieren zusammen mit euch den Digital News Report 2020, der ganz frisch eingetroffen ist.
Die erste Meinung
kommt aber erstmal von ZDF-Sprecher Thomas Hagedorn, nachdem der Mainzer Sender bereits im letzten Jahr angekündigt hatte, seine jungen Nachtnachrichten heute plus einzustellen. Wurde heute bekannt, dass schon morgen Nacht die letzte Ausgabe im ZDF-Fernsehen zu sehen sein wird. Schluss ist für das Format TV vom Format Heute Plus. Die beiden Moderatoren Hanna Zimmermann und Daniel Bröckerhoff will das ZDF aber weiter an sich binden. Hagedorn bestätigte dies gegenüber dwdl.de und sagte dazu, Zitat, die Stärken des netzaffinen Nachrichtenformats Heute Plus nutzt das ZDF künftig für das Online-Nachrichtenangebot ZDF Heute, das seit Ende März 2020 die Nachrichteninhalte zudem noch vielfältiger in den sozialen Netzwerken präsentiert.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich gebe ja zu, ich finde es persönlich ja doch irgendwie sehr schade, dass das Format verschwindet, weil ich es irgendwie, ich weiß gar nicht so ganz genau, warum, immer sehr mochte. Nicht selten war Heute Plus für mich irgendwie sowas ein bisschen wie der lineare, nächtliche Abschluss eines eigentlich ja doch weitgehend nonlinearen Medientages, so irgendwie so kurz vor dem Schlafengehen. Wenn ich aber mal ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann habe ich mir Heute Plus vor allem, glaube ich, oft deswegen angesehen, weil ich jedenfalls jemand bin, der leider nur schwer den Weg irgendwie ins Bett findet und nicht, weil ich mir einen echten, informativen Zusatznutzen zu meinem sonstigen Nachrichtenkonsum davon versprochen habe. Und wahrscheinlich bin ich damit auch nicht ganz alleine. Aber dass das ein nachhaltiger Einschaltgrund ist, naja, ich weiß nicht. Aber insofern ist es vielleicht auch nur folgerichtig, die Kompetenz von Heute Plus nun voll in den Ausbau der Netzangebote von heute fließen zu lassen. Denn eins wird die Macher beim ZDF sicher ärgern oder zumindest anspornen, während sie im Fernsehen ja in Sachen Reichweite etwa gleich auf immer mit den Kollegen von ARD aktuell liegen, da fallen sie mit heute.de im Vergleich zu den Online-Angeboten der Tagesschau ja doch deutlich zurück, was die Reichweite betrifft. Und das müssen die Mainzer ändern, wenn sie dauerhaft als Nachrichtenanbieter auch für junge Menschen eine Rolle spielen wollen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das digitale Medienmagazin. Wer Medien verstehen will, der sollte sich mal genauer anschauen, wie sie eigentlich genutzt werden. Und genau das machen wir heute Abend auch zusammen mit euch. Das ist nämlich interessant, egal ob ihr Mediennutzer oder auch Medienmacher seid. Denn in dieser Woche ist ganz frisch der jährliche Digital News Report erschienen und da steckt, sagen wir mal, viel drin.
Oh ja, zum Beispiel folgende Erkenntnis. In Deutschland geht zwar das Vertrauen in Journalismus auch weiter zurück. Die Sorge vor Fake News in den Nachrichten ist aber hier bei uns so gering wie in kaum einem anderen Land.
Ja, auch interessant, den höchsten Neutralitätsanspruch, den haben wir Deutschen an die Nachrichten. Am liebsten lassen sich die Franzosen mit Gegenmeinungen konfrontieren. Und während die Spanier die größte Gruppe an Nachrichtenkonsumenten hat, die am liebsten nur Nachrichten konsumieren, die die eigene Meinung bestätigen.
Tja, und nicht zu vergessen, in Deutschland hören mehr Menschen inzwischen im Vergleich zum Vorjahr Podcasts von 21% auf 24% hoch, sprich mittlerweile jeder vierte. Und das Smartphone hat die anderen Geräte abgelöst, also Radio, Fernsehen, Laptop, Computer, Kuckucksuhr, was den Konsum von Nachrichten angeht. Viele Ergebnisse haben da natürlich auch immer so die Frage dahinter, was heißt das eigentlich für die Medien, für die Gesellschaft?
Das besprechen wir heute Abend aber nicht allein, sondern mit zwei Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir im vergangenen Jahr die Ergebnisse des letzten Jahres schon diskutiert haben. Einmal begrüßen wir wieder Anne-Kathrin Gerstlauer. Sie ist Dozentin, Beraterin und vorher stellvertretende Gründungschefredakteurin von Watson.de. Guten Abend, Anne-Kathrin.
Schönen guten Abend.
Und wir begrüßen Simon Hurz. Er gehört zum Team des Social Media Watch Blogs, aber ist auch oft bei der SZ, also bei der Süddeutschen Zeitung, zu lesen. Guten Abend, Simon.
Hallo, guten Abend.
Ja, ich habe da erstmal gleich eine Frage an euch. Wie habt ihr eigentlich den Report gelesen? Auf dem Smartphone, auf dem Computer, Notebook oder dann doch ausgedruckt? Herr Pähler.
Also ich habe es nicht ausgedruckt gelesen. Okay, ich habe angefangen auf dem Smartphone zu lesen, bin dann irgendwie noch übers Tablet am Ende auf einem großen irgendwie 27 Zoll Bildschirm gelandet. Das war so fast ausgedruckt wahrscheinlich, ne? Ja, so habe ich das gemacht.
Und bei euch? Ich wollte mir den ausdrucken, das ist so ein Geheimnis, was aber schon viele Menschen über mich wissen, dass ich wirklich noch Texte ausdrucke. Aber dann war meine Tintenpatrone leer, also ich habe meinen Ruf jetzt doch nochmal gerettet. Aber ich bin jetzt gerade per Handy zugeschaltet, also insofern angemessen.
Ich habe erst gar nicht an Ausdrucken gedacht, weil ich auch im Moment keinen Drucker besitze. Aber ich habe ihn auch nicht auf dem Smartphone gelesen, sondern am Laptop mit externem Monitor in mehreren Tabs, was aber daran liegt, dass ich diesen Report unter anderem heute für das schon erwähnte Social Media Watchblog nochmal zusammengefasst und analysiert habe. Also da war es einfach nötig, mich nochmal länger und genauer damit zu beschäftigen.
Das machen wir, glaube ich, auch in dieser Sendung. Daniel, verrate uns noch gerade, wo hast du es gelesen? Du hast es nicht ausgedruckt, natürlich nicht.
Ich habe es gar nicht gelesen. Also kleiner Scherz. Ich habe es ehrlich gesagt, ich war ein bisschen von der Smartphone-Experience ein bisschen enttäuscht, weil wenn man dann das als PDF liest, macht das überhaupt keinen Spaß. Aber ich bin dann doch in die mobile Webansicht gewechselt und dann war das doch wieder ein gutes Erlebnis. Also das war gut.
Also bevor wir gleich quasi in dieses Erlebnis und vor allem auch in die Ergebnisse des Digital News Reports 2020 eintauchen, da sollten wir vielleicht doch aber nochmal kurz auf die Entstehung des Reports blicken. Also und warum auch der so interessant ist. Also 112 Seiten sind das in diesem Jahr, also so gesehen ökologisch ganz gut, wenn man den nicht gedruckt hat. Seit 2012 gibt es diesen Report Jahr für Jahr und er gehört ja damit auch zu den wichtigsten Quellen eigentlich auch im Digitaljournalismus.
Er wird herausgegeben vom Reuters Institute for the Study of Journalism an der Oxford University und in diesem Jahr sind 80.000 Menschen befragt worden in 40 Nationen weltweit. In Deutschland waren es 2011 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vielleicht etwas zur Einordnung. Die Befragung, die hat online stattgefunden. Es sind also nur Menschen gefragt worden, die online Nachrichten konsumieren. In Ländern mit einer hohen Internetverbreitung kann man so auch, glaube ich, allgemeingültige Aussagen über den Medienkonsum treffen. In Deutschland liegt die Netznutzung auch bei 96% der Bevölkerung, von daher wäre das auch gegeben.
Auch noch wichtig zu wissen, es gibt viele Partner, die diese ja doch große Studie finanzieren. Das sind Medien wie beispielsweise BBC News, aber auch Internetkonzerne wie Google und Facebook.
Oder Medienaufsichtsbehörden wie the Broadcasting Authority of Ireland oder the Dutch Media Authority. Es gibt auch akademische Partner wie das Hans-Bredow-Institut hier aus Deutschland.
Ja, und vielleicht nochmal als kleine Gebrauchsanweisung für die heutige Sendung, ein bisschen das Prinzip euch mal noch klar zu machen, wie wir gern vorgehen möchten. Jeder von uns hat sich eigentlich einen Aspekt rausgesucht, der persönlich besonders interessant erschien und wir stellen der Reihe nach diese Punkte mal vor, diskutieren dann jeweils drüber und ich würde vorschlagen, liebe Anne-Kathrin, wir fangen mit dir an. Ich kann mich noch an das letzte Jahr erinnern, da war die große Erkenntnis, dass Instagram Facebook als Newsquelle bei jungen Nutzern überholt hat. Du hast dir das Medien- bzw. auch Nachrichtennutzungsverhalten der Jüngeren nochmal angeschaut, auch in diesem Jahr. Was hat sich denn in den letzten 12 Monaten da so alles getan?
Es ist nochmal weiter gestiegen, das war auch meistens so die Headline, dass junge Menschen jetzt noch stärker den sozialen Medien vertrauen. 30% sagen, dass das ihre Hauptnachrichtenquelle ist. Das ist schon auf jeden Fall, finde ich, relativ viel. Im vergangenen Jahr waren das noch 22% und 9% beziehen ihre Nachrichten ausschließlich über die sozialen Medien. Jetzt hast du auch schon gerade gesprochen über Facebook versus Instagram. Und ich glaube, da liegt zum Beispiel schon der erste Fehler, dass wir diese beiden Sachen miteinander vergleichen, wobei doch eigentlich mittlerweile die Hauptnachrichtenquelle innerhalb der sozialen Medien eigentlich YouTube ist. Und ich glaube, dass das zum Beispiel was ist, was immer noch sehr, sehr vernachlässigt wird, wenn nicht gerade Rezo die Presse zerstört und die FAZ es plötzlich in diesem Moment schafft, auch mal ein ordentliches YouTube-Video zu machen. Aber den Rest des Jahres ist es dann da doch, glaube ich, auf diesem Kanal noch relativ blass. Deswegen, das finde ich auf jeden Fall was, was sehr, sehr spannend ist. Ansonsten habe ich natürlich das Gefühl, es ist irgendwie ein totales Déjà-vu, dass wir über soziale Medien und junge Zielgruppen sprechen. Und ich habe auch das Gefühl, ich erzähle irgendwie jedes Jahr das Gleiche. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, so richtig viel tut sich da immer noch nicht. Also ich würde immer noch die gleichen Kanäle nennen, die man sich anschauen soll, wenn man sich was Cooles anschaut. Also man hat immer noch so das Gefühl, Social Media wird so nebenbei gemacht, wenn man sich mal so die Ressourcen anschaut, die da so reinfließen. Und noch ein Punkt, den ich interessant finde, dass die Leute immer denken, ja, das sind irgendwie nur die jungen Menschen, die irgendwie nicht mehr direkt auf eine Nachrichtenseite gehen. Aber es gibt da so eine ganz schöne Grafik, die, weil wir jetzt im Radio sind, kann ich die leider nicht zeigen. Aber die zeigt einmal, wie viel Prozent der jungen Menschen, also da sprechen wir meistens von den 18- bis 24-Jährigen, kommen eigentlich nicht direkt auf eine Nachrichtenseite. Das sind ganze 84%, also nur 16% rufen jetzt wirklich, sage ich mal, Zeit Online, Spiegel Online auf. Bei den anderen, wollt ihr vielleicht mal raten, was es bei den anderen ist? Oder habt ihr es gelesen?
Also gerade waren es 16, ja?
16 direkt, genau. Mhm. Was würdet ihr sagen, in allen Altersgruppen insgesamt?
Ich würd sagen 62%, die nicht direkt draufgehen.
Mhm. So viel doch, meinst du? Ich würde sagen etwas weniger, 47%.
Ja, Daniel war noch zu niedrig. Es sind 72%, die nicht direkt auf eine Nachrichtenseite gehen. Mhm. Und ich finde, da ist der Unterschied am Ende gar nicht so groß. Also ich glaube eher, die Jüngeren sind immer schon so einen Ticken weiter, aber vielleicht gar nicht, weil sie jünger sind, sondern einfach mehr irgendwie, ne, mit sozialen Medien und dem Internet sozialisiert sind. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr eine Altersidentitätsfrage oder so. Und wie viele Ressourcen man wirklich immer noch in eine direkte Seite irgendwie steckt. Also ich meine, wie viele Menschen arbeiten an Inhalten, die, damit sie mal auf der Seite waren, irgendwie gemacht werden? Wie viele CVDs gibt es immer noch, die unbedingt alle anderthalb Stunden den Aufmacher wechseln müssen? Also ich glaube, da werden immer noch sehr, sehr viele Ressourcen reingesteckt. Und deswegen finde ich das interessant, nicht immer nur da über die Jungen, glaube ich, zu sprechen.
Ja, da habe ich auch die große Folgefrage. Du hast ja gerade schon YouTube erwähnt, dass das eine unterschätzte Plattform in vielen Redaktionen ist. Da ist ja aber auch schon in vielen Redaktionen einiges probiert worden. Da sehe ich eigentlich so zwei große Probleme. A, die richtige Ansprechhaltung ein Patentrezept hat da bisher von den meisten Medien noch niemand so richtig gefunden. Und B, sie tun sich auch schwer mit der Finanzierung, dass das auch nochmal so ein Faktor ist, dass es am Ende doch nicht so einfach ist, das Thema Video im Netz zu refinanzieren. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen auch so ein Kreislauf. Wie könnte man da rauskommen? Oder wie könnten Medien besser auf YouTube Erfolge feiern?
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber wenn du jetzt sagst, du hast da schon so super viel gesehen, also ich habe da noch nicht so super viel gesehen. Also,
nee, ich meine jetzt nicht unbedingt, was da ist, sondern eher so, dass man es versucht hat, aber es hat alles nicht geklappt.
Genau, also ich glaube, es ist ja ein bisschen wie bei einem Startup. Da sagt man ja auch zuerst, wir probieren mal, was funktioniert. Und wenn es richtig gut funktioniert, dann kümmern wir uns danach darum, wie es finanziert wird. Und ja, das ist jetzt aus einer einfachen Position zu sehen, aber zum Beispiel die Funkformate funktionieren ja oder relativ viele von denen funktionieren, wenn man da irgendwie einmal Geld reingesteckt hat und die anderen haben dann gar nicht erst funktioniert. Also es, glaube ich, liegt auch daran, dass es dann gar nicht wirklich probiert wurde oder es wurde halt an einem Format probiert. Aber ich glaube wirklich, jemand, der jetzt wirklich gesagt hat, ich stecke da mal richtig viele Ressourcen rein, habe ich außerhalb der Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich sehr, sehr wenig gesehen. Oder eben, wie ich das Beispiel eben genannt habe, wenn es einem super wichtig ist, kann man plötzlich ein YouTube-Format, also ein YouTube-Video, was Ordentliches produzieren, siehe FAZ, aber den Rest des Jahres halt nicht. Also deswegen glaube ich schon, dass das auch eine Einstellungsfrage auf jeden Fall ist. Und man muss sich natürlich Leute holen, die das können. Also ich glaube, gerade das Thema YouTube, da muss man sich dann eben auch mal viel außerhalb des Journalismus umschauen an Leuten, die sowas schon mal gedreht haben, die sowas geschnitten haben. Also ich sehe teilweise YouTube-Formate, da fragt man sich wirklich, ob die Person sich selber schon mal irgendwie YouTube angeguckt hat. Also ich glaube, da muss man ein bisschen offener werden, auch mal Menschen einzustellen, die vielleicht nicht einen klassischen journalistischen Werdegang haben, die vielleicht aus der Influencer-Content-Creator-Szene kommen, aber ich glaube, dass da weigern sich immer noch viele und die sind vielleicht auch nicht auf den klassischen Journalistenschulen zu finden.
Was ich auch noch, wo wir schon beim Nachrichtenkonsum von Jüngeren sind, sehr interessant fand, war auch nochmal so in dem Bereich, wie eigentlich rund um das Coronavirus die Nachrichten konsumiert worden sind. Da hat sich die Studie auch Instagram, Snapchat und TikTok ein bisschen genauer angeguckt, das nach Ländern aufgeschlüsselt. Für Instagram tatsächlich die beiden stärksten Länder waren in dieser Auswahl Argentinien und Deutschland. Bei Snapchat waren das Großbritannien und die USA. Und bei TikTok waren es auch die USA und Argentinien. Das fand ich persönlich auch nochmal so ganz interessant.
Da muss man bloß vielleicht noch eins kurz in den Raum werfen. Ich glaube, diese quasi Nach-Corona-Befragung, die im April durchgeführt wurde, die wurde auch nur in 6 Ländern durchgeführt. Also in Deutschland, Großbritannien, den USA, Brasilien, Argentinien und ich glaube Südkorea. Sprich, das ist nicht im weltweiten Vergleich, sondern nur auf diese 6 Länder bezogen. Aber unabhängig davon ist es ja trotzdem erstaunlich, dass Insta in Deutschland bei den 18- bis 24-Jährigen während Corona so auch wirklich als Nachrichtenmedium, ich weiß nicht, ob man sagen kann, seinen Durchbruch gefeiert hat, aber sehr, sehr relevant war.
Ja, habe ich vor allen Dingen bemerkt, dass eben auch viele Influencer auf dieses Thema aufgestiegen sind. Also vielleicht auch viele Kanäle, die vorher gar nicht unbedingt so politisch waren, gar nicht, und denen es gar nicht so viel um gesellschaftliche Themen ging. Und ich glaube, dass eben, oder das stand auch in dem Bericht, dass eben wir bei Instagram ja immer nicht nur auf klassische Medien gehen oder schauen sollten. Und ich glaube, gerade die jüngere Generation definiert auch Nachrichten nicht, dass sie von der Tagesschau kommen müssen.
Und die Arbeitsthese noch ganz kurz im Anschluss, wenn wir die Befragung jetzt nochmal durchführen würden und auch noch nach Black Lives Matter fragen, dann wäre der Anteil nochmal deutlich höher. Also immer dann, wenn sich so ein aktuelles, nachrichtliches, politisches Geschehen, glaube ich, auch irgendwie mit der eigenen Lebensrealität verbindet, und es sind ja wirklich sehr viele Influencerinnen und Influencer, aber auch so normale NutzerInnen darauf aufgesprungen und haben, ich weiß nicht, entweder, also haben jedenfalls auf Instagram irgendwie Content dazu geteilt, dann wird es halt plötzlich dieses Thema auch für soziale Medien relevant.
Lass uns doch nochmal den Blick so ein bisschen weiterschwenken von der Frage weg, so ein bisschen auf welchen Plattformen oder Kanälen auch Nachrichten konsumiert werden, sondern auch tatsächlich ganz konkret mal zu schauen, mit auf welcher Hardware werden eigentlich inzwischen vor allen Dingen Nachrichten konsumiert. Und dann ist, glaube ich, diesmal endgültig klar, Smartphone ist das Top-Gerät, wenn es darum geht, Nachrichten zu konsumieren. Was heißt das denn eigentlich nun für uns?
Ich glaube, diese Entwicklung war ja total absehbar. Ich glaube trotzdem, dass viele noch nicht so richtig darauf vorbereitet sind. Ich kenne das selber, wir hatten bei Watson tatsächlich, und ich habe viele andere Content-Management-Systeme gesehen, ein CMS, was wirklich für Smartphone gebaut war. Und ich glaube, alle anderen arbeiten ja immer noch auch selber auf einer Hardware, die eigentlich für den Desktop gebaut ist. Dann gibt es immer Workarounds, damit man noch einen Tweet einbinden kann, damit man jetzt irgendwie noch Facebook, Twitter und so einbinden kann. Also ich glaube, dass das immer noch weiter verschlafen ist. Ich sehe auch immer noch mobile Relaunches, wo ich das Gefühl habe, die funktionieren nicht, da doppelt sich viel. Da wird immer noch für den Desktop produziert. Also ich glaube, das wird eine große Umstellung. Und ich glaube, wir reden immer noch dafür, man muss auch aufs Smartphone gucken, aber eigentlich würde es ja künftig andersrum sein. Man muss vor allen Dingen, also man produziert eigentlich fürs Smartphone, wir haben auch irgendwie keinen Reporter mehr für Mobile, sondern eigentlich wenn überhaupt nur noch andersrum. Und ich glaube, genau. Und es gibt auch Formen, die zum Beispiel nicht funktionieren. Also wenn man sich Studien anschaut, das ist zum Beispiel total interessant, ganz kurze Nachrichten funktionieren da und sehr lange ausgeruhte Stücke. Also es ist keinesfalls zum Beispiel so, dass sich Nutzerinnen nur kurze Sachen anhören, aber was zum Beispiel wegfällt, ist so dieser klassische, habe ich mal eben noch die 4000 Zeichen Analyse gemacht, das zum Beispiel funktioniert auf dem Smartphone nicht mehr, und auch die Nutzungszeiten sind sehr unterschiedlich, morgens eher News, abends eher ausgeruht. Ich glaube, das sind alles Dinge, für die man viel, viel gezielter produzieren kann.
Wenn du sagst, kann, Simon, gern.
Genau, ich kann das quasi auch aus der Perspektive der SZ, ich war ja 4 Jahre Redakteur, auch dort nur unterstreichen. Ich glaube, dass quasi das Wissen in der Theorie ist durchaus vorhanden. Also so, ja, wir wissen, es ist mittlerweile alles mobile first, aber das hat noch bislang immer noch zu wenig Einfluss auf unser Handeln im redaktionellen Alltag. Also wir produzieren auf dem Desktop, was irgendwie noch nachvollziehbar ist, weil es dann doch, glaube ich, besser und schneller funktioniert. Aber quasi wir haben unsere Vorschau im CMS immer noch Desktop first. Die meisten Menschen, also in der Redaktion, schauen nur darauf. Und ich glaube, also quasi dieses theoretische Wissen, dass mittlerweile die meisten LeserInnen uns eben mobil konsumieren, müsste sich noch viel mehr niederschlagen in dem, wie wir Inhalte produzieren.
Was mit Medien, das Renaissance-Medienmagazin. Wir schauen weiter auf den Digital News Report 2020. Die Journalisten und Netzkenner Anne-Kathrin Gerstlauer und Simon Hurz unterstützen Herrn Perler und mich bei unserer Analyse. Und eins kann man wirklich sagen, das ist ein besonderer Jahrgang, denn die Corona-Pandemie hat auch Einfluss auf den Medienkonsum, aber auch auf so Themen wie zum Beispiel Vertrauen. Die Umfragen, die sind vor der Pandemie gemacht worden. Einige Teile sind nochmal im April wiederholt worden, um Veränderungen feststellen zu können. Und damit sind wir schon so ein bisschen bei deinem Thema, ne, Herr Perler?
Ja, das sind wir tatsächlich, weil genau was du gerade zuletzt gesagt hast, ist ja das Spannende, dass wir in diesem Jahr wirklich mal eine Chance haben, auch Veränderungen über so ein kürzeres Zeitintervall eigentlich tatsächlich auch beobachten zu können. Simon hatte das vorhin schon kurz angedeutet, diese Nachbefragung, von der du ja auch gerade gesprochen hast, ist ja in 6 Ländern gemacht worden, in UK, USA, Germany, ach, lese ich das hier gerade ab, deswegen, warum rede ich eigentlich auf mal Englisch, frage ich mich, also Spanien, Südkorea und Argentinien, also 6 Länder, durchaus unterschiedlich, aber irgendwie, glaube ich, auch sehr aussagekräftig. Und was man, glaube ich, grundsätzlich feststellt, ist, dass wir durch Corona insgesamt nochmal ja, wirklich signifikant gestiegenes Interesse und Nachfrage nach Nachrichten überhaupt haben. Informationen rund um Corona haben da quasi wie so ein Beschleuniger nochmal eigentlich gewirkt für das Thema Nachrichten und Informationen insgesamt. Und das zieht sich, glaube ich, durch fast alle Mediengattungen, nicht durch alle, aber auch durch alle Altersgruppen. Also auch so ein bisschen, wir haben ja vorhin schon auch über die junge Generation gesprochen. Also die, ich glaube, spätestens jetzt so diese Klischees, von wegen, ja, die junge Generation interessiert sich sowieso nicht für solche Sachen. Auch das ist, glaube ich, durch Corona widerlegt. Und was ich speziell nochmal wirklich interessant fand, war, also da habe ich gleich so ein bisschen an diesen Satz gedacht, ja, totgesagt, leben länger oder doch nicht. Also auf mal passiert nämlich etwas, das etwas nach oben sich entwickelt, wo, glaube ich, eigentlich niemand mehr mit gerechnet hätte. Also nämlich die Nutzung des klassischen Fernsehens. Also da habe ich so gedacht, woher kommt das eigentlich? Und dann habe ich gefunden, im Digital News Report ist tatsächlich eine schlagkräftige Aussage drin, die so ein bisschen das beschreibt und sagt, das Coronavirus, das erinnert Menschen an den Wert der traditionellen Nachrichtenquellen. Ist so eine Quintessenz. Und man kann das schön sehen, wenn man zum Beispiel mal auf Deutschland guckt. Also hat sich eigentlich in den letzten 9 bis 10 Jahren haben die Daten der Umfragen eigentlich immer gezeigt, Online-Nachrichten sind krass auf dem Vormarsch und laufen eigentlich Fernsehen den Rang ab. Das entwickelt sich immer weiter nach unten. Und jetzt ist etwas passiert. Im Januar hätte man noch genau gesagt, anhand auch der Zahlen des diesjährigen Reports, so ist es. Da lagen die nämlich gleich auf. Und dann ist es wieder gedreht. Dann hat tatsächlich das Fernsehen nach 9 Jahren das erste Mal wieder zugelegt, nochmal 2%, und hat quasi sich nochmal abgesetzt von Online-Nachrichtenkonsum. Das finde ich schon irgendwie interessant. Und da habe ich mich schon gefragt, woher kommt das eigentlich? Ne? Dass vor allen Dingen auch das nicht so ist, dass jetzt irgendwie, ich sag mal, die Corona-Hauptrisikogruppe noch mehr wieder Fernsehen guckt oder so, sondern das wirklich quer durch alle Altersgruppen tatsächlich zugenommen hat. Das quer durch alle Altersgruppen. Jeder zweite, glaube ich, sagt da, TV-Nachrichtensendungen sind für mich eine wichtige Quelle. Das heißt eben auch die ganz Jungen, über die wir vorhin schon an anderer Stelle gesprochen haben. Und das finde ich ganz spannend. Und man kann sogar sagen, ich habe ja vorhin gesagt, in Deutschland haben wir da 2% Entwicklung gesehen. Wenn man jetzt mal guckt auf die 6 Länder, die ich gerade vorhin genannt habe, sind es da sogar im Durchschnitt 5%, die das TV zugelegt hat. Und das ist schon irgendwie total gegen den Trend. Ne? Also, und ich weiß nicht, also ich frage mich die ganze Zeit, ist das eigentlich nur so eine ganz kurze Momentaufnahme? Ne? Also, oder ist das tatsächlich was Nachhaltiges? Ich meine, momentan habe ich so ein bisschen den Eindruck, es knallen vielleicht auch gerade in den Manager-Etagen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten da so ein bisschen die Sektkorken. Ne? Also die stehen ja sowieso gerade auch arg unter Beobachtung. Das Thema Rundfunkbeitrag ist da eins, wo man irgendwie natürlich...
Warum knallen die jetzt gerade?
Ja, die knallen jetzt, glaube ich, gerade, weil vor allen Dingen, wenn ich sage, im TV gibt es Zuwächse beim Nachrichtenkonsum, sind es nämlich genau, wenn man mal auf Deutschland schaut beispielsweise, die öffentlich-rechtlichen Sender, die profitieren. Und zwar ganz deutlich. Also ARD und ZDF mit ihren TV-Nachrichtenangeboten.
Zumindest was das Vertrauen in sie angeht.
Ja, und aber auch was quasi nicht unbedingt was die Zuwächse angeht, aber was, wenn man drauf guckt, wer ist eigentlich, sage ich mal, immer noch so am meistgenutztesten quasi im klassisch linearen Bereich eigentlich auch klassische Quelle. Oder wenn man sogar auch schaut, wenn man auf Online-Nachrichten guckt, auch da rangiert ja gerade die ARD-Angebote oder die Tagesschau-Angebote ziemlich weit oben. Ich meine, das ist ja insgesamt so etwas diversifizierter als beim klassischen linearen TV. Aber das finde ich schon irgendwie spannend. Und ich habe so das Gefühl, dass... Wir haben ja vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir vielleicht noch zu wenig darauf schauen, wie man vielleicht zum Beispiel für das Thema YouTube Dinge aufbereitet. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass jetzt alle denken, ach guck mal, wir sind ja doch noch so wichtig. Das hat es doch jetzt gerade gezeigt und wir haben es doch immer gesagt. Also ich hoffe das sehr, dass das jetzt nicht so eine positive Entwicklung ins Digitale bremst, sondern dass man eher eigentlich sich gerade auch bei den Fernsehmachern noch bestärkt fühlt zu sagen, so wie wir das vielleicht eingangs auch gehört haben, als wir über Heute Plus gesprochen haben, wir müssen noch viel, viel stärker schauen eigentlich, das, womit wir jetzt da im Linearen wuchern können, auch so ins Digitale zu transferieren. Aber ob das gelingen wird, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich kann es mir A nicht so richtig erklären, warum jetzt dieser Zuwachs da ist und ob da das Fernsehen oder die Fernsehanbieter was für sich rausholen können, keine Ahnung.
Also was den Zuwachs angeht, finde ich die Erklärung jetzt, also vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber für mich liegt die eigentlich, glaube ich, auf der Hand. Es war eine Zeit der großen Unsicherheit und Verunsicherung, einfach weil sich ja die Nachrichten- und Informationslage sehr schnell geändert hat zwischen Jahresbeginn und jetzt März oder April und generell auch ja viele Falsch- und Fehlinformationen herumschwirrten. Und ich glaube, dass das immer Zeiten sind, wo sich viele Menschen eben auch an Bewährtes klammern. Und ihr hattet es ja vorhin jetzt gerade schon so am Rande erwähnt, Medienmarken, die in Deutschland noch sehr großes Vertrauen genießen, sind eben unter anderem die Öffentlich-Rechtlichen, also die Tagesschau und das Heute-Journal, das ZDF, sind die beiden überhaupt nicht nur Fernsehformate, sondern generell Medienformate, denen mit Abstand die meisten Menschen vertrauen, jeweils ungefähr 2/3. Und genau, dann halt im Zeitalter einer Pandemie schaue ich dann halt eher sowas an, zumal die meisten Menschen ja tendenziell sozialen Medien eher misstrauisch begegnen. Also sie nutzen sie trotzdem, aber sie sagen so, ich weiß schon, nicht alles, was ich da lese, dem kann ich vertrauen. Und wenn dann ohnehin alles so unsicher und unübersichtlich ist, dann geht man halt eher wieder zum Klassischen.
Aber was ja spannend ist, finde ich, also wenn man die Zahlen richtig deutet, im Detail kann man es vielleicht gar nicht sagen, aber die Entwicklung deutet ja auch darauf hin, dass auch Menschen zu quasi, sage ich mal, TV-Nachrichtenangeboten gegriffen haben, die gar nicht zurückgekehrt sind, weil sie noch nie da waren. Also woher kommt das denn dann? Also die können sich ja im Grunde eigentlich auf gar nichts zurückbesinnen.
Also ich glaube,
Sag du.
Ich glaube, dass wir einfach auch in einer sehr besonderen Krise wirklich sind. Das darf man irgendwie, glaube ich, nicht so ganz vergessen. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel mit dem vergangenen Jahr oder so vergleichen und Krisen eben, wie Simon gesagt hat, werden immer dazu führen. Und ich glaube auch, dass junge Menschen auch, also wenn man sich jetzt die Zahlen zum Beispiel für einzelne Terroranschläge angucken würde, bin ich mir auch relativ sicher, dass Jüngere dort zum Fernsehen zum Beispiel gegriffen haben, in einzelnen Situationen, an einzelnen Tagen. Nun haben wir hier eine Krise, die eben nicht über einzelne Tage, sondern über mehrere Monate geht. Und wir hatten natürlich auch eine Art, ich würde das mal nennen, Verkündungsjournalismus, gerade am Anfang der Pandemie, also wo sowas wie Pressekonferenzen plötzlich eine riesige Rolle gespielt haben, die live im Fernsehen übertragen wurden. Das ist ja auch was man sonst eigentlich nicht mehr hat und wo man es eben dort sehen konnte einfach.
Daniel, hast du überhaupt mal Fernsehen geguckt in den letzten Wochen?
Ja.
Tatsächlich.
Aber was war das nochmal?
Sicherlich nicht RTL, weil dem misstrauen 30% aller Befragten.
Gucken aber sehr viele.
Das ist ein kleiner Widerspruch vielleicht.
Das ist auf jeden Fall da so ganz interessant. Die Einschätzung der Forscher hier für den Deutschland-Report, also das könnt ihr euch so vorstellen, dass ja für die ganzen teilnehmenden Länder es da nochmal so eine Einzelauswertung gibt, die fand ich eigentlich ganz interessant, dass sie das so zusammengefasst haben, dass die Mediennutzung in Deutschland zu den am meist traditionellsten Mediennutzungsverhalten in Europa zählt, aber dass man dort feststellen kann, dass sich Muster verändern und dass online weiter wächst und wichtiger wird und Einfluss bekommt. Ja, das ist jetzt irgendwie so eine richtig große Überraschung habe ich da nicht entdeckt.
Nicht wirklich, ne?
Ist euch da noch was aufgefallen?
Mit welchem Hinblick?
Auf den Blick auf die deutsche Zahl?
Also das Medienvertrauen ist hierzulande halt, aber das war ja auch schon immer so. Insofern ist es eher konstant. Im internationalen Vergleich relativ hoch. Also es ist, glaube ich, leicht gesunken. Aber es bleibt immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Nichts Neues. Und generell aber nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern, die jetzt nach Corona nochmal befragt wurden, bescheinigen die Menschen, glaube ich, allen klassischen Medien tendenziell einen guten Job gemacht zu haben. Also das ist, glaube ich, schon was, wo sich viele JournalistInnen, ich weiß nicht, ob auf die Schulter klopfen können, aber das waren sicher anstrengende Monate, aber ich glaube, es hat doch bei vielen Menschen auch teilweise verloren gegangenes Vertrauen wieder aufgebaut.
Was mit Medien? Das forschende Medienmagazin. Und wir schauen in dieser Ausgabe weiter auf den aktuell frisch erschienenen Digital News Report 2020. Die eine oder andere Facette, die haben wir gerade schon aufgedröselt und das wollen wir noch ein bisschen weiter tun, zusammen mit Anna-Kathrin Gerstlau und Simon Hurz. Und Simon, du hast noch ein Thema mitgebracht. Ja, könnte man sagen, da spielen E-Mails und Newsletter eine zentrale Rolle.
Genau, das ist noch ein Format wie das klassische Fernsehen, was wir ja gerade eben schon angeschaut haben, was eigentlich schon fast als ausgestorben galt, die gute alte E-Mail, die schon seit einigen Jahren eine Art Comeback feiert, was aber die aktuellen Zahlen nochmal unterstreichen. Und zwar steigt der Anteil der Menschen, die Nachrichten auch über E-Mail konsumieren. Und das allein finde ich aber gar nicht so interessant, sondern besonders spannend finde ich, dass Newsletter auch eine Möglichkeit sind, sich so loyale NutzerInnen quasi heranzuzüchten oder aufzubauen und so eine gewisse Markenaffinität aufzubauen. Und was vielleicht vor irgendwie ein paar Jahren noch vor allem automatisierte Massen-E-Mails mit das waren unsere 5 besten Texte heute waren, sind halt zunehmend jetzt eher so eine eigene Stilform, Gattung fast schon, wo wirklich auch renommierte AutorInnen drangesetzt werden, die das dann, also diese E-Mails, diese Newsletter schreiben, eine persönliche Beziehung zu den Leserinnen und Lesern aufbauen. Und dadurch können es halt Verlage schaffen, ich glaube, sowohl das Vertrauen in die eigene Marke zu stärken, als auch langfristig daran zu arbeiten, dass Menschen eher bereit sind, für digitale Angebote zu bezahlen. Und genau das spiegeln die Zahlen auch wieder. Also, bin ich hier irgendwo aufgemacht. Ah ja, zum Beispiel in Deutschland 18% oder unter den Menschen, die kein Geld für Journalismus ausgeben, beziehen 18% der Menschen Nachrichten über E-Mail. Und unter Abonnentinnen und Abonnenten sind es 31%. Und das ist so ein Anteil, also fast doppelt so viel, der sich quer über alle Länder hinweg zeigt. Also ich glaube, dass das eben eine von vielen Möglichkeiten ist, eine Leserblattbindung aufzubauen.
Das Interessante dabei ist ja auch so ein bisschen, dass ja die E-Mail eigentlich so ein bisschen neu entdeckt wird so in den letzten Jahren von Nachrichtenmedien. Weil mit vielen Angeboten war das ja in der ersten Newsletter-Welle waren das ja eher so Linkschleudern. Du hast es gerade schon ja auch so ein bisschen beschrieben, dass das wichtig ist, dass die auch dass die gut zusammengestellt werden. Und das ist natürlich noch ein weiterer Vorteil für Medienhäuser, wenn wir haben ja schon am Anfang gehört, es kommen weniger über die klassische Homepage rein. Newsletter ist quasi so ein alternativer Einstieg. Und da macht man sich ja auch ein bisschen weniger abhängig von anderen Intermediären, wie zum Beispiel den sozialen Netzwerken, die das dann ja auch, auch kontrollieren. Also das ist ja dann eher auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Und ich muss sagen, persönlich, ich lese sehr gerne Newsletter. Also das ist irgendwie auch ein gut gemachter Newsletter ist für mich echt immer Pflichtprogramm.
Ich frage mich auch manchmal einfach, ob nicht Newsletter auch manchmal einfach besser gemacht sind als viele andere Angebote. Also gerade im Lokalen zum Beispiel bin ich total Fan von den Berliner Checkpoint-Newslettern. Ich habe aber auch immer das Gefühl, ich erfahre da mehr, als wenn ich jetzt random auf die Homepage gehe und irgendwie was suche. Und ich glaube auch gerade dieser Mut zur Nische, der sich gezeigt hat, also wirklich ein Redakteur, eine Redakteurin kennt sich richtig gut mit einem Thema aus und schreibt darüber Newsletter, also wirklich wieder Nutzwert zu schaffen, Relevanz zu schaffen und in die Tiefe zu gehen. Das gleiche Thema ist ja bei Podcasts, das wünschen sich die Menschen offenbar und vielleicht liegt es auch an der Form, aber ich glaube, die Inhalte, da hat man auch einfach wieder was Neues für sich entdeckt.
Glaubst du, dass dieser Trend sich sogar auch noch wieder dann auf andere Verbreitungswege übertragen könnte?
Ja.
Also weil du das Thema Podcast gerade angesprochen hast?
Genau, im Sinne von dieses, und das sieht man ja auch zum Beispiel bei den Abos. Also wer schließt ein Abo ab? Das ist nicht für einen Meinungstext, das ist nicht für Nachrichten, sondern das ist für Texte, die irgendwie in die Tiefe gehen oder die einen Nutzwert haben. Das ist ja ähnlich bei den Newslettern, das ist ähnlich bei den Podcasts. Podcasts sind ein sehr langes Format, deswegen glaube ich, dass auch in dieser Schnelllebigkeit einfach wieder eine neue Form ausprobiert wurde und auch erfolgreich wurde durch Newsletter. Also man sieht zum Beispiel auch, dass der Tagesspiegel seine Newsletter mittlerweile auch auf der Homepage hat, also Texte aus diesen Newslettern.
Lass uns doch auch einmal so das große Themenfeld Vertrauen und welche Erwartungen habe ich überhaupt an Nachrichten? Also sollten sie möglichst neutral sein? Möchte ich meine eigene Meinung bestätigen lassen? Möchte ich dort vielleicht auch mit anderen Meinungen konfrontiert werden? Das ist ein großer Schwerpunkt in diesem Jahr gewesen. Und vielleicht fasse ich mal hier so die Schlüsselaussagen zusammen. Insgesamt kam heraus bei den 80.000 Befragten, dass 38% nur Vertrauen grundsätzlich in ihre Nachrichtenmedien haben. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang von 4 Prozentpunkten. Und in Deutschland, da liegt das Vertrauen immer noch bei 45%. Ist also höher, haben wir gerade schon angedeutet. Und hier gab es auch lediglich einen Rückgang von 2 Prozentpunkten. Und was Sie sich mal angeschaut haben, ist, wie grundsätzlich das Thema Neutralität von Nachrichten angeschaut wird. Und da war so ein bisschen die Aussage, obwohl ja man das Gefühl hat, oder es auch tatsächlich so ist, dass in vielen Ländern die öffentliche Debatte sich polarisiert, ist es so, dass in den meisten Ländern und fast allen Ländern die Mehrheit neutrale Nachrichten auf jeden Fall bevorzugt. Von Land zu Land gibt es aber große Unterschiede, da ins Auge fallen. Besonders in Deutschland, Japan, Großbritannien und Dänemark ist es ausgeprägt, dass man sich besonders neutrale Nachrichten wünscht. Und das sind auch übrigens alles Länder mit einem starken und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Präferenz für gefärbtere Nachrichten, die ist am stärksten in Spanien, Frankreich und Italien. Das sind Länder, die von Forschern auch oft als polarisierte Pluralisten bezeichnet werden. Und die USA kann man auch so ein bisschen dazu zählen. Das fand ich ganz interessant, sich das mal so anzuschauen, auch so diese Erwartungshaltung von den Nachrichten. Was sind eure Gedanken dazu?
Ich finde diese Zahl von 80% für Deutschland, also 80% der Menschen sagen, dass sie Nachrichtenquellen bevorzugen, die Informationen und Meinungen strikt trennen. Die finde ich tatsächlich, glaube ich, die eine Zahl, die mich an dem ganzen Report am meisten überrascht hat, und die finde ich auch am interessantesten. Ich habe noch keine abschließende Erklärung dafür. Ich glaube, der Report liefert auch keine. Aber dass Deutschland, also ausgerechnet Deutschland, das Land ist, wo dieser Anteil am höchsten liegt, finde ich schon interessant. Allerdings müsste man, glaube ich, noch so ein bisschen hinterfragen, also wie genau wurde diese Frage gestellt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Menschen eben oft auch Nachrichten für neutral halten, die halt am Ende doch ihre Meinung wiedergeben oder zumindest das bestätigen, was sie eh schon glauben, und dann halt quasi alles sagen, was ihnen nicht passt, ist halt nicht neutral. Also da müsste man vielleicht noch genauere AB-Tests machen. Aber überhaupt mal, dass diese Zahl so hoch liegt und ausgerechnet hierzulande am höchsten, finde ich erstaunlich.
Ja, ich fand das auch erstaunlich. Und ich glaube auch, dass man irgendwie vorsichtig sein muss, weil natürlich Meinungsjournalismus gleichzeitig, warum wird er so viel gemacht? Weil er auch wahnsinnig gut funktioniert. Also wenn man sich irgendwie die meistgelesenen Texte anguckt oder auch gerade die Texte, die viral gehen, dann sind das meistens Meinungstexte, weil man sich auch darüber definiert, wenn man das teilt und so weiter. Aber ich glaube, es ist schon was, wo man sich nochmal kurz irgendwie hinterfragen muss, ob man in dieser ganzen, jeder Journalist ist so ein kleiner Mini-Politiker auf Twitter in 280 Zeichen, ob das wirklich das ist, was die Leserinnen wollen. Und ob man nicht wieder mal ein bisschen mehr auch ins Thema Recherche zum Beispiel investieren sollte. Ich habe da auch zum Beispiel viel beim Thema Black Lives Matter zugelesen, dass wir haben viele, in Anführungszeichen, betroffenen Berichte, wir haben viele Meinungsstücke, aber wo bleiben eigentlich die Recherchen zu diesem Thema? Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Themen so, aber es ist natürlich auch so, Recherche ist einfach teurer und es ist einfach so schnell rausgehauen. Aber ich glaube, das ist schon was man irgendwie halbwegs ernst nehmen sollte. Und mit ernst nehmen meine ich auch nicht diese Objektivität, die dann im Gegenzug immer da ist, nämlich dieses, ich bin objektiv, indem ich alle Seiten gehört habe, und damit wird aber meistens gemeint, ich höre zwei sehr extreme Seiten. Und ich glaube, dass diese 80% eigentlich auch zeigen, dass wir hier gar nicht so polarisiert sind und viele eben durchaus in der Lage sind, die Dinge nicht als schwarz und weiß irgendwie wahrzunehmen, sondern sich weiter in der Mitte befinden, als wir eigentlich auch denken, in der, wie gesagt, zugespitzten Twitter-Welt zum Beispiel. Und also ich glaube, das sind schon so zwei Dinge, über die man ein bisschen nachdenken sollte, über die wir jetzt, glaube ich, also ich habe da auch keine abschließende Meinung zu, aber finde ich auf jeden Fall wahnsinnig interessant.
Aber diese 80%, die ziehen sich ja nicht durch alle Altersgruppen.
Ja, jüngere Leser zum Beispiel, also sie wollen nicht ganz so stark eine objektive Nachricht, wobei ich auch so ein bisschen an der Stelle die These aufstellen würde, dass ältere Leserinnen denken, die sind alle super objektiv, aber alleine, also ich meine, regionale Tageszeitungen werden immer noch zum Beispiel von alten Männern gemacht, und das ist in diesem Fall nicht mal so ein Zuspitzen, sondern es ist ja wirklich einfach so, wenn man sich die Zahlen in der Chefredaktion anguckt. Und ich dachte zum Beispiel auch in meinem Volontariat, das ist jetzt total neutraler Journalismus, aber natürlich schon alleine, wie ich Nachrichten auswähle und so weiter und so weiter. Und ich glaube zum Beispiel, dass sich jüngere Zielgruppen da gerade in ihren Themen nicht so wiederfinden oder eben und deshalb zu Medien zurückgreifen, die vielleicht ein bisschen meinungsstärker oder die sie als meinungsstärker wahrnehmen, aber die einfach ihre Themen irgendwie so ein bisschen hochbringen. Und deswegen glaube ich, genau, die wollen nicht diese objektiven Nachrichten, die aber eigentlich auch nur pseudo-objektiv sind und einfach die Themen abbilden, die nicht ihre Themen sind.
Gibt es eigentlich, wenn ihr noch so einen Wunschzettel schreiben könntet, etwas, was ihr gerne mal im nächsten Jahr im News Report 2021 noch gerne mal näher betrachtet haben würden wollen, weil es uns hilft, das zu verstehen?
Also diese Frage zum Beispiel, da hätte ich mir ein paar mehr Fragen zu gewünscht, weil ich auch, wie Simon schon gesagt hat, wie wurde die Frage genau gestellt, bezieht sich das nur auf Nachrichten, bezieht sich das auf das Insgesamte, wie nehmen denn die Menschen die Nachrichten zurzeit wahr, weil man hört ja immer, die einen sagen, sie sind zu links, die anderen sagen, sie sind zu rechts. Also das wäre schon ein Ding, also ich finde es schon eine wahnsinnig spannende Frage, wo ich aber auch das Gefühl habe, sie ist noch so ein bisschen unpräzise gestellt.
Ja, dem würde ich mich total gerne anschließen. Ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also dieses ganze Objektivität, in dicken Anführungszeichen vermeintliche Objektivität, diese Debatte, die ja auch aktuell gerade wieder zwischen Spiegel und Bild so ein bisschen im Ping-Pong-Verfahren hin und her geht. Und ich hielte es für einen Fehlschluss, wenn man jetzt aus diesen Zahlen, 80% wünschen sich neutralere Nachrichten, der Journalismus ist viel zu meinungslastig und überhaupt nicht mehr objektiv, konstatieren würde. Das halte ich für falsch, erstmal so in dieser Pauschalität. Aber quasi das etwas genauer zu ergründen, so welche Herangehensweise, welche Haltung wollen Leser eigentlich, müssen wir vielleicht darüber nachdenken, das so ein bisschen wie in den USA zu machen und versuchen, zumindest die reine Nachricht erstmal stärker von der Haltung zu trennen. Also ich glaube nicht, dass es ein Abgesang ist auf Journalisten dürfen keine Meinung haben oder keine Haltung zeigen, aber vielleicht, wenn sie sie zeigen, dann sollten sie sie zumindest also irgendwie transparenter machen und offensichtlicher machen und quasi nicht in vermeintlich reinen Nachrichtenartikeln noch versuchen, die eigene Meinung so ein bisschen reinzuwursteln. Aber genau, also in diesem Themenbereich nochmal mehr nachfühlen, damit man auch einfach Erkenntnisse für die eigene Arbeit ableiten kann, das würde mich schon sehr interessieren.
Ich fand auch das Beispiel USA, was du genannt hast, gerade total gut, weil das ist ja nicht nur in den Stilformen stärker getrennt, sondern auch in den Redaktionen. Also zum Beispiel die Meinungsschreiber schreiben nur Meinungsstücke und nicht auch noch die Analyse und nicht auch noch die Nachricht. Und ich glaube, dass das Thema Transparenz da ja auch eine sehr große Rolle spielt und die Leute das, glaube ich, nicht so ganz unterscheiden können. Und indem man das vielleicht auch innerhalb der Redaktion stärker trennen würde, könnte man da, glaube ich, auch das Vertrauen wieder herschaffen. Weil, wie gesagt, Objektivität heißt eben nicht, dass man keine Meinungsartikel mehr machen kann.
Wir haben jetzt tatsächlich in sehr stark komprimiert die ganze Studie, den ganzen Report durchgearbeitet. Ich danke euch da an dieser Stelle schon mal sehr. Aber wenn wir jetzt vielleicht da nochmal so ein bisschen mit Abstand drauf blicken auf die ganzen Ergebnisse, was sollten sich eurer Meinung nach Medienmacherinnen und Medienmacher jetzt so auf die To-Do-Liste schreiben? Was ist gerade unglaublich wichtig, was für euch der Report nochmal gezeigt hat?
Soll ich anfangen?
Gerne, Simon.
Dann finde ich vor allem spannend, da man ja selbst Medien macht und damit logischerweise auch versucht, Geld damit zu verdienen, was das für mögliche Geschäftsmodelle bedeutet. Und ich glaube, da zeigt sich eine Tendenz immer mehr, so dieses Go Big or Go Niche, also quasi durchsetzen. Langfristig können sich, glaube ich, nur einige sehr große, sehr gute General Interest Medien. Der Report sagt quasi auch so, auf diesem General Interest Markt teilen sich ganz wenige Verlage quasi alles auf. Es sind sehr schlechte Aussichten für so alles dazwischen, für irgendwie so größere Regionalmedien. Und quasi der Gegenentwurf dazu ist eben sehr spezialisiert, entweder sehr lokal oder auf ein Thema fokussiert zu berichten, weil ich glaube, das sind am Ende die beiden einzigen Gruppen von Inhalten, für die Menschen bereit sind, Geld auszugeben, wirklich. Und nachdem wir, also so Reichweite allein ist definitiv kein Geschäftsmodell mehr, sondern wir müssen irgendwie darauf hinaus, dass Menschen uns bezahlen. Und es geht eben entweder darin, einer von diesen, sagen wir, 3 bis 5 sehr großen Verlagen zu sein oder irgendein Thema richtig tief auszuleuchten.
Ja, ich würde vorschlagen, diesen ganzen Digital News Report eben auf einer Mini-Ebene nochmal durchzuführen, weil ich glaube, dass ja nicht für jedes Medium das Gleiche da total interessant ist. Manche Medien haben zum Beispiel als Geschäftsmodell, dass sie nicht neutrale Nachrichten haben. Aber ich glaube, dass es immer noch viel zu wenige gibt, die ihre eigenen Leserinnen einfach mal befragen. Was wollen die eigentlich auf welchem Kanal, wie aufbereitet, in welcher Ansprache? Wir sprechen ja manchmal darüber, als ob das so das Rätsel des Jahrhunderts ist. Aber man kann die Menschen auch einfach mal fragen. Und das sagen wir immer so theoretisch, aber in der Praxis weiß ich, dass das immer noch viel zu selten stattfindet. Also im Endeffekt glaube ich, dass wenn jeder nochmal so einen kleinen Digital News Report in seiner Region, bei seiner Zielgruppe oder bei seinen Zielgruppen, die er vielleicht auch noch nicht erreicht, macht, dann findet er oder sie da eben Dinge, die da vielleicht sogar noch gar nicht drinstehen.
Herr Perle, das werden wir alles machen, was die beiden gerade
auf jeden Fall
haben.
Ist ja auch so ganz klein. Das kriegen wir hin.
Finde ich eine gute Sache. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank, Anne-Kathrin Gerstlauer, und herzlichen Dank, Simon Hurz, dass ihr auch heute Abend wieder bei uns wart, um gemeinsam im Digital News Report zu schmökern.
Danke euch.
Sehr gern. Schönen Abend. Ciao.
Herr Peller.
Ja.
Das war sie, diese Ausgabe von Eine Stunde was mit Medien.
Ging schneller vorbei als 112 Seiten auf jeden Fall.
Das stimmt. Aber mal gucken, wie lange es dauert bis zur nächsten Ausgabe. Live im Radio auf jeden Fall. Donnerstag 20 Uhr. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.